Santiago de Cuba, 18. Juli 1856. Liebe Mutter, zuletzt schrieb ich dir von Puerto Plata und habe seitdem keine Briefe von dir erhalten, da meine ganze Korrespondenz nach Havanna gegangen ist. Aber ich glaube, ich vergaß, dir für deinen Brief vom Mai zu danken. Damals wollte ich eigentlich direkt nach St. Thomas zurückkehren, was ebenso schwierig ist, als es den Schiffen leicht wird, von St. Thomas nach Puerto Plata zu fahren. Bei ersterer Tour muss man nämlich gegen den Passatwind kreuzen, und da bisweilen totale Windstillen hinzukommen, so ist man nicht selten 14 Tage unterwegs, was auf kleinen Fahrzeugen außerordentlich unangenehm ist. Diesen Übelstand zu vermeiden, wagte ich es daher, die Küste entlang zu fahren und in Kap Haitien zu landen. Bei dem Kriege, der zwischen der Republik Santo Domingo und dem Kaiserreich Haiti existiert, ist eine solche Tour indes sehr prekär. Aller Verkehr zwischen den beiden Teilen der Insel ist gänzlich unterbrochen und verboten, und ich musste daher zu einer kleinen List meine Zuflucht nehmen. Ich charterte nämlich ein Fahrzeug, welches mit einer Ladung Salz von der britischen Bahama-Insel Inagua in Puerto Plata einlief, unter der Bedingung, dass man mit der Ladung sofort wieder in See ginge und mich mit dem Manifest darüber in Kap Haitien ans Land setzte. Dies geschah. In 2 Tagen waren wir an Ort und Stelle, und da unser Manifest von Inagua datiert war, so wurde ich ohne Schwierigkeit ans Land gelassen. Ich weiß nicht, ob unser wirklicher Ausgangspunkt später verraten wurde oder ob man mich deswegen schikanieren wollte, als ich am nächsten Tage meine Bagage zu haben wünschte, wurde mir dies unter dem Bemerken verweigert, dass dies unmöglich sei, wenn nicht auch zugleich die ganze Ladung Salz gelöscht und ans Land gebracht werde. Da nun unglücklicherweise Salz in Kap Haitien ein fast wertloser Artikel ist, weil in der Nähe sehr große Salinen existieren und der Verkauf demnach nur mit großem Schaden zu bewerkstelligen war, so ließ sich die Sache nicht zu meinen Gunsten arrangieren. Mit großer Mühe schmuggelte ich in der Nacht einen Teil meiner Bagage, Papiere, Sattel und so weiter ans Land. Das Schiff bezahlte seine Hafenkosten und ging wieder nach Puerto Plata zurück, so dass ich also meine Koffer erst später via St. Thomas in Havanna erhalten werde. Während die Verhandlungen über diese Geschichte im Gange waren, war ich bei dem englischen Konsul Herrn Boden eingekehrt, ein geborener Hannoveraner und ein ältlicher, etwas feierlich steifer Herr, der mich in der liebenswürdigsten Weise empfing und in der Tat äußerst gut bewirtete. Als Ihrer britischen Majestät Konsul war Herr Boden über die mir widerfahrene Unbill im höchsten Grade entrüstet. Er argumentierte sehr richtig, wenn man mir einmal erlaube, ans Land zu steigen, so könne man mir auch meine Hemden und Hosen nicht vorenthalten, und damit schleuderte er den kaiserlichen Autoritäten einen Protest nach dem anderen ins Gesicht. Du musst nämlich nicht vergessen, dass ich mich in dem Kaiserreich Haiti befand, wo der Neger Soluk als Faustin der Erste auf dem Thron sitzt, wo alle Minister, Generäle, Beamte und so weiter kohlschwarz sind und wo weiße Leute gar keine Rolle spielen, sondern nur geduldet werden. Die Landessprache ist Französisch und die Neger befleißigen sich, auch durchaus der französischen Sitten und Tournüre, welche sie sich mit wahrhaft affenmäßiger Geschicklichkeit angeeignet haben. Mit der Creme dieser freundlich wedelnden französischen Negerklique, die mich natürlich im höchsten Argwohn hatte und innerlich verwünschte, hatte ich jetzt in den Personen des Hafenmeisters, des Stadtkommandanten und des Gouverneurs einen harten Strauß. Mir selbst war an diesen Reibereien wenig gelegen, aber da Herr Boden als englischer Konsul einmal für mich protestiert hatte, so wollte er sich in seiner Würde auch nichts vergeben und die Sache ganz durchfechten. Ich musste ihm daher nolens volens sekundieren. Von den köstlichen Auftritten, die wir nun hatten, machst du dir keinen Begriff. Zuerst attackierten wir den Hafenmeister, Monsieur le Baron de Semar, Ein Neger so schwarz wie Ebenholz, der in einem rosenroten Schlafrock den ganzen Tag im Hafen vor seiner Haustür sitzt. Wir machten ihm die Hölle möglichst heiß und drohten, die Sache dem Kaiser zu hinterbringen. Und vor dem Kaiser haben alle schreckliche Angst. Aber es half nichts und wir mussten den Intendanten der Douane aufsuchen. Ein feiner, spitzbübischer Neger, der uns begreiflich machte, dass er den Buchstaben und nicht den Geist des Gesetzes zu befolgen habe und da in den haitianischen Gesetzen nicht geschrieben stehe, dass meine Koffer gelandet werden sollten, so könne er meinen Wunsch nicht erfüllen. Dieser Kerl war die schönste Parodie auf unsere impertinenten belgischen und preußischen Beamten von 1848. Die Impertinenz und Malice aus dem Weißen ins Schwarze übersetzt. Wir verfügten uns hierauf zum Stadtkommandanten, dem Comte du Haut du Cap, der ganz von seiner Würde durchdrungen zu sein schien und uns mit jener leichten und graziösen Artigkeit empfing, welche den Leuten von Adel und Stellung so sehr eigen sind. Dieser stinkige Neger, der sich Graf schimpfte, war uns aber nicht mehr von Nutzen als die anderen. Er schob die Sache sofort auf die höchste Instanz, nämlich auf den Herzog, Gouverneur Duc de Caracol, einen würdigen Neger, den wir in seiner Uniform vor der Haustür sitzend antrafen. Aber auch hier halfen keine Remonstrationen, und mein Freund Boden musste sich damit bescheiden, einen Bericht über den ganzen Vorfall an den englischen Generalkonsul in Port-au-Prince zu machen und von diesem zu verlangen, dass die Regierung seiner kaiserlichen Majestät wenigstens in Zukunft gesetzlich feststelle, dass ein Reisender seine Bagage mit sich führen dürfe. Damit hatte ich indes noch immer nicht meine Koffer, und ich war daher gezwungen, einen Teil meiner Sachen von Bord ans Land zu schmuggeln. Obgleich die ganze Geschichte im höchsten Grade lächerlich war, so hatte sie doch unter der kleinen weißen und kulörten Bevölkerung des Kaps, welche eine gewisse Opposition gegen das exklusiv schwarze Regime verfolgt, die größte Indignation erregt und einige dieser Herren wahrscheinlich, um zu zeigen, dass sie mit den Maßregeln der Regierung unzufrieden seien, gaben mir ein großes Frühstück, welches sich unter großer Heiterkeit von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags hinzog. Kap Haitien war in früheren Jahren recht eigentlich der Sitz der französischen Zivilisation in Amerika, die durch den Aufstand der Neger verloren ging und durch das große Erdbeben von 1842 vollends zerstört wurde. Die halbe Stadt liegt noch heute in Trümmern, die sich sehr malerisch ausnehmen, da sie von der üppigen tropischen Vegetation überwuchert sind, von Lianen und anderen Schlingpflanzen, über denen hoch oben die Palmen ihre graziösen Wipfel wehen lassen. Zwischen diesen Ruinen und den neu entstandenen Häusern treibt sich jetzt die arrogante Bevölkerung, affenhaft aufgeputzt und europäische Sitten gerade in ihren schlechten und lächerlichen Seiten aufs Gewissenhafteste nachahmend. Das prächtige Schauspiel dieser Affenschande war eine große Parade, die ich am Sonntag im Kap sah. Wie der Kaiser Suluk oder nach neuerer Lesart Faustin der Erste, früher Stiefelputzer, seinem lieben Bruder Louis Napoleon, Kaiser der Franzosen, alles zuvor zu tun wünscht, so wetteifert er auch mit diesem in den glänzenden Uniformen der Soldaten. Suluk kaufte in Europa alte Uniformen auf, wenn sie nur recht brillant waren, und so erschienen die armen Schlingel von Negern in altmodischen Tschakos mit fürchterlichen Patrontaschen, mit alten Kuhbeinen von Gewehren, deren sich die kölnische Bürgerwehr schämen würde, und endlich in dicken wollenen Röcken, die für einen polnischen Winter gut sein würden, aber mittags um 12 Uhr in den Tropen, wenn das Thermometer 95 Grad im Schatten zeigt, eine entsetzliche Strafe Gottes sein müssen. Zum großen Ärger der Generäle stellte ich mich mitten auf den Platz, um die ganze Geschichte anzusehen. Und es war eine fürchterliche Konfusion. Die Offiziere und Adjutanten in lackierten Stiefeln mit vergoldeten Sporen und die pechschwarzen Fratzen umwallt von 100 Hahnenfedern ritten fast ihre armen Schindmähren zu Tode, um einige Ordnung in die armen, schweißtriefenden Soldaten zu bringen. Die korrektesten französischen Flüche und Verwünschungen bildeten mit den tausendfach wiederholten Kommandos einen unglaublichen Lärm. Die ganze Lebendigkeit der Neger war in ihrer widerlichsten Form entwickelt und Gestikulationen mit Säbeln, Gewehren, Fäusten und Füßen drohten abwechselnd den Offizieren und den Gemeinen verderblich zu werden, während eine wahre Kirmes, Musikmarsch, Tanz und Choral zu einem tollen Gemisch ineinander dudelte. Ich freute mich, dass kein preußischer Unteroffizier zugegen war, denn der arme Mann wäre auf der Stelle verrückt geworden. Ich selbst, nachdem ich lange ernst und würdig dagestanden, entfernte mich schließlich aus vollem Halse lachend. Nach mehreren Tagen Aufenthalt im Kap ritt ich meinen Bedienten, einen vortrefflichen alten afrikanischen Neger, mit meiner wenigen Bagage vorantreibend, von dem englischen Konsul begleitet, zum Tore hinaus und erreichte nach 2 Tagen Gonaives. Der Weg ging über ziemlich hohe Berge und abwechselnd durch schäumende Flüsse, die ich nicht selten in bloßen Beinen durchritt, da das Wasser bis an die Höhe des Sattels reichte. Unsere Pferde waren aber gute Tiere, und so war die Reise durch dieses wahrhaft paradiesisch schöne Land dennoch keine große Strapaze. In Gonaives nahm ich ein kleines Boot, um den Rest der Tour bis nach Port-au-Prince zu Wasser, der Küste entlang, zurückzulegen. Leider hatte ich aber totale Windstille, und die Hitze war dann so fürchterlich, dass ich glaubte, der Kopf würde mir zerspringen. Ich ging daher an der Mündung eines kleinen Flusses wieder ans Land, und nachdem ich mich in dem kristallenen Wasser gebadet, suchte ich auf den nächsten Gehöften Pferde auf und fand sie auch, so dass ich den halben Weg angenehm vollendete, obgleich ich, da meine Provisionen zu Ende gingen und nichts am Wege aufzutreiben war, während der letzten 2 Tage von grünem Käse, Zwiebeln und Bananen leben musste. In Port-au-Prince fand ich indes bald wieder gute Freunde und Lebensmittel in Menge. Diese Hauptstadt des Kaisers Faustin hat eine hübsche Lage, ist sonst aber ein höchst widerlicher und schmutziger Ort, in welchem das Negertum in seiner fratzenhaften Verzerrung fast noch mehr als im Kap zutage kommt. Den Kaiser sah ich nicht, da er selten seinen Palast verlässt, seit er neulich von den Sant-Dominikanern so glänzend geschlagen wurde. Übrigens sitzt er oft am Fenster, und man könnte ihn leicht zu Gesichte bekommen, wenn man die Straße seines Palastes passieren wollte. Da man aber in der ganzen Straße den Hut in der Hand behalten muss, so lässt sich selten ein Weißer dazu herab, in diese Gegend sich zu verlaufen. So hatte ich denn nach vielen Mühseligkeiten den fast nicht zu passierenden Weg von Puerto Plata nach Port-au-Prince in der kurzen Zeit von 14 Tagen zurückgelegt und statt einer langweiligen Seereise gegen den Wind eine Landtour gemacht, auf der ich eines der seltsamsten Reiche der Welt zu sehen bekam. Ich machte jetzt Anstalten, um in 2 Tagen nach Jacmel zu reisen und dort auf den Steamer von Jamaika zu geraten, um auf diese Weise über St. Thomas nach Havanna zurückzukehren. Schon waren meine Pferde bereit, als ich von dem spanischen Konsul in Port-au-Prince hörte, dass ein spanischer Kriegssteamer, Don Juan de Austria, der seit einiger Zeit im Hafen lag, am nächsten Tage nach Santiago de Cuba zurückkehren sollte. Natürlich war das eine vortreffliche Reisegelegenheit. Ich ließ mich sofort bei dem Kommodore introduzieren, der sich auch gleich bereit erklärte, mich mitzunehmen. Die Artigkeit dieses Spaniers und die freundliche Art und Weise, wie mich die jüngeren Offiziere an Bord aufnahmen, kann ich nicht genug rühmen. In dem Salon des Schiffes wurde mein Bett aufgeschlagen, ich hatte 2 Leute zu meiner Bedienung und wurde behandelt und bewirtet, als sei ich der König von Spanien. Der Zufall wollte es, dass 2 der Offiziere aus Andalusien zu Hause waren und dass ich seinerzeit in Cadiz und Sevilla Leute kennengelernt hatte, mit denen sie ebenfalls befreundet waren.
Wir hatten daher das weiteste Feld zu einer interessanten Unterredung und kamen nach einer sehr kurzen und schönen Fahrt in Kuba an, in dem wir sehr gute Freunde geworden. Nach einer so peniblen Reise in Santo Domingo und Haiti kam mir diese Rückkehr auf einem prächtigen Kriegsdampfboote, wo man notabene auch keinen Pfennig zu bezahlen hat, sehr zustatten, namentlich, da es mir den weiten Umweg über Jacmel und St. Thomas zur Rückkehr nach Havanna ersparte. Morgen gehe ich nun denselben Weg, den ich vor 4 Monaten machte, von hier nach Havanna zurück und hoffe, am 23. Juli dort einzutreffen. Sehr wahrscheinlich ist es, dass ich nun keine fernere Tour mehr zu machen habe und bis zum November oder Dezember ruhig in Havanna bleiben kann. Ich schließe meinen Brief mit den aufrichtigsten Wünschen für dein Wohlsein und den Grüßen an die Unsrigen und bleibe, liebe Mutter, von Herzen dein Georg.